Hallo und herzlich willkommen im Etablissement. Wir versuchen hier ja, dieser sehr deutschen Trennung von ernster Kunst und Unterhaltungskunst auf den Grund zu gehen. Also warum wird das hier so getrennt? Wer wird ernst genommen? Wer wird nicht ernst genommen? Das gilt ja sowohl für die KünstlerInnen als auch für das Publikum. Und das hier ist unser erstes Gespräch, und zwar mit Ethel Matala. Sie ist Professorin für neuere deutsche Literatur an der Humboldt-Uni in Berlin. Im Fischer Verlag ist ein Buch von ihr erschienen, Der populäre Pakt. Verhandlungen der Moderne zwischen Operette und Feuilleton. Und Ethel Matala schaut darin auf drei Metropolen des Unterhaltungstheaters, also das Paris in den Jahrzehnten nach der Französischen Revolution, auf Wien vor dem Ersten Weltkrieg und auf das Berlin der 20er Jahre. Und sie liest die Werke der Unterhaltungskunst, die in diesen Zeiten entstehen, eigentlich als ein Versprechen von demokratischer Teilhabe. Also in Momenten von politischen und sozialen Veränderungen strömt ein neues Publikum, Massenpublikum, Fragezeichen, in die Theater jeder Art und will dort natürlich eigene Themen, Geschichten, Haltungen und letztlich auch sich selbst auf der Bühne abgebildet sehen. Das fanden wir sehr spannend und haben sie getroffen. Viel Spaß.
High und Low ist also letztlich natürlich irgendwie älter, respektive kommt aus dem 19. Jahrhundert, wo dieser Unterhaltungssektor gerade auch im Kontext der urbanen Kultur sehr weit ausgebaut worden ist und nicht zuletzt auch, um den Tourismus anzukurbeln, ne? Also und das eigene Metropolenflair zu unterstreichen, zu einem ganz wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden ist. Meines Wissens nach ist diese Trennung E und U im engeren Sinne als Deutsche eine Erfindung des Rundfunks, also das heißt, geht zurück auf die 20er Jahre und hat etwas zu tun mit deren Programmschienen und einer Trennung, die sich dann in gewisser Weise fortgepflanzt hat in die Organisation der Sektoren selber. Also nicht zuletzt, es gibt ja nach wie vor Rundfunkanstalten, der Bayerische Rundfunk zum Beispiel leistet sich den Luxus, für beide Sparten jeweils eigene Orchester mit eigenen Stellen zu haben. Es gibt das Bayerische, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks auf der einen Seite und das Rundfunkorchester, und die machen komplett unterschiedliche Programme. Die einen, also die Abos mit Klassik, Oper, Konzerte, und das Rundfunkorchester spielt Operette und die populären. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob das schon auf die Zeit der Weimarer Republik zurückgeht, wo der Rundfunk ja 23 startet und dann anfängt, so unterschiedliche Sparten auszubauen und gleichsam auf der Welle des Erfolgs der eigenen Programme auch die Reichweiten zu vergrößern und die Anschaffung solcher Geräte mit zu katalysieren. Oder ob das jetzt aus der Zeit des Nationalsozialismus kommt, wo man diese Spartentrennung gelabelt hat. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Aber dass es jedenfalls eine Rundfunkvorgeschichte hat, weiß ich. Und unterschiedlichen Vermütungslogiken können natürlich auch damit zusammenhängen, dass man auf diese Weise einerseits eine kulturelle Werthierarchie nochmal ökonomisch abbildet, aber gleichzeitig damit natürlich auch kompensiert, dass U-Musik sich anders verkauft. Und das heißt, dass die Leute durch Quantität auf ihre Kosten kommen, während die E-Musiker
ja, klar, logisch,
Nischenpublikum bedienen und insofern für das, was sie machen, irgendwie dann nochmal anders verbündet.
Warum denken Sie, dass es interessant ist, sozusagen auch auf so populäres Zeug zu gucken?
Also mich hat in meinem Buch interessiert die Frage, wie dieses Aufkommen einer Massenkultur und das heißt auch einer Popkultur im Sinne einer Mainstream-Kultur, avant la lettre, zu tun hat mit politischen Massenbewegungen der Moderne. Also das heißt, die Frage, inwiefern sich über den Blick auf die Entstehung und Ausweitung und vor allen Dingen dann großstädtische Verankerung einer solchen Massenkultur sich sowas wie eine noch nicht geschriebene, aber kurve Geschichte moderner Demokratien rekonstruieren lässt. Dieses Frageinteresse hat ein bisschen zu tun auch mit der Vorgeschichte meiner Forschung, wo mich die Frage nach einer politischen Geschichte der Literatur, der deutschen Literatur und Kultur schon seit längerem umtreibt, eigentlich schon seit meiner Doktorarbeit. Und ich das gleichsam so als eine logische Fortsetzung dieses Frageinteresses begriffen habe. Und das Zweite ist aber, dass jetzt diese Zusammenstellung in dem Buch selber. Also Feuilleton auf der einen Seite, das bei uns ja zuerst mal so eine Assoziation auch einer Zeitungssparte und weniger eines bestimmten Textgenres, das darin groß geworden ist, Wachruf. Also Feuilleton einerseits und dann Operette auf der anderen Seite, eine Unterhaltungsform, die auch ihre Geschichte hat, die jetzt interessanterweise nicht zuletzt auch dann Barry Kosky hier an der komischen Anfang ein großes Revival hat, aber zum Zeitpunkt, als ich an dem Buch saß, definitiv etwas Historisches war. Also diese Zusammenstellung hat auf den ersten Blick etwas Surrealistisches und rechtfertigte sich für mich aber durch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Oliver von Siegfried Krakauer, dass ich anregt finde und immer wieder Neues entdecke. Und der als Autor, als Journalist, als jemand, der in den 20er Jahren vor allen Dingen zur Frankfurter Zeitung kam, Vorläuferin der heutigen FAZ, und dort begonnen hat, sehr früh diesen Sektor der Massenkultur auch zu beobachten, nicht nur als ein Modephänomen der Zeit, sondern auch etwas, das einen Blick erlaubt auf moderne Diagnostik in einem weiteren Sinne, in einem soziologischen Sinne, in einem geschichtsphilosophischen Sinne, und der da sehr viel in den Blick genommen hat, dass sonst bei Blättern dieses Rangs, also wirklich bürgerlichen Blättern, liberalen Blättern, die auch für einen bestimmten überkommenen Kulturbegriff natürlich eingestanden haben, der da Aspekte reinbrachte, die da nicht selbstverständlich an Ort hatten, und aber auch deutlich machten, inwiefern das für so eine mitlaufende Reflexion dessen, was die eigene Zeit ausmacht und was Zeitgenossenschaft bedeutet.
Was ich mich beim Lesen immer gefragt habe, das ist jetzt wahrscheinlich auch eine selten dämliche Frage: Was ist das Feuilleton? Lustigerweise habe ich beim Lesen, ich habe immer gedacht, es ist was anderes damals gewesen als das, was es heute ist, und ich habe mich immer gefragt, was es ist.
Genau, das ist auch richtig. Also die heutigen Feuilletons verbinden wir mit den großen überregionalen Zeitungen, die eine Agenda setzen, indem sie auf der einen Seite das Rezensionsfeuilleton bedienen, also das heißt klassisch Kritiken schreiben über Literatur, Neuerscheinungen, Theateraufführungen, Konzerte auf der einen Seite. Jetzt in letzter Zeit sind auch stärker hinzugekommen Netzkolumnen, Filmkritiken natürlich, DVDs, Hörbücher. Also das ist alles, was im weiteren Sinne kritikwürdig ist, weil es sich so an diesen Markt von Buchprodukten, Auflagen anlagert. Das ist das eine, das Rezensionsfeuilleton, das andere Feuilleton, Debattenfeuilleton, gesellschaftliche Themen, die dann kontrovers durchdekliniert werden und auf diese Weise auch so eine Agenda setzen über das, worüber man sich in der Öffentlichkeit verständigt. Da taucht etwas nicht mehr auf, was für meine Studie ganz wichtig ist, nämlich das Feuilleton als eine bestimmte Schreibweise, als eine Möglichkeit, in diesem begrenzten Raum, den das Feuilleton in den 20er auch davor hatte, seit dem 19. Jahrhundert hatte, in dem begrenzten Raum unter dem Strich, so hieß das damals, unter dem Strich, also das heißt im unteren Drittel der Zeitungsseite und mit dem engen Platz, der da möglich war, so kleine Prosa-Stücke unterzubringen, die eigentlich, was das Genre angeht, durchaus vielfältig sind. Manches hatte den Charakter eine Augenblicksbeobachtung, dann gibt es aber auch vieles, das eher so ein Gestus der Plauderei, anderes geht eher so in die Richtung Essay, Anekdotisches, also das heißt, eine große Vielfalt ist da möglich. Aber was diese Texte eben heraushob und es dann auch erklärt, warum die dann mit so einem eigenen, also gleichsam Synonym wurden mit dem Feuilleton der Sparte, war erstmal, dass sie so eine subjektive Handschrift hatten, stilistisch einen ganz bestimmten Witz, ganz bestimmte Pointen, und das heißt auch, die Handschrift desjenigen, der da schrieb, mit ausstellten, was in der Zeitung sonst kaum vorkam. Das heißt, dieser Strich wurde auch genutzt, um gleichsam das, was erstmal nur oben und unten war, auch gegeneinander auszudifferenzieren. Oben die Politik, unten die Kultur, aber auch ein bestimmter Stil der Reflexion, des Schreibens, eine gewisse Literaturnähe auch des Duktus, der sich dort ausbildete und damit zu der ganz großen Attraktivität dieser Sparte beitrug. Die Zeitungen haben auch schnell gemerkt, dass das war auf der einen Seite etwas Inferiores war, ne? Also die Haupt- und Staatssachen fanden oben statt, gleichzeitig aber eine Zugkraft für die Leserschaft entwickelte, die häufig dann natürlich auch guckten, wer schreibt denn da? Und die Autoren, Männer im 19. Jahrhundert meistens, auch dann buchstäblich an ihrer Handschrift, an ihrer stilistischen Handschrift erkannten.
Es finde ich ja interessant, dass da schon sozusagen wie so eine Hierarchisierung drin ist. Ist ja auch fast oben E Politik, unten U die Kunst. Naja, also die Kunst ist dann, wird dann wahrscheinlich auch nochmal. Wurde da denn nur über sozusagen Staats, Theater geschrieben? Nee, da wurde über alles geschrieben. Oder gingen die auch in die Revuen, oder?
Genau, das hat sich im Laufe der Jahre ausgeweitet. Man muss interessanterweise sagen, deswegen fand ich das jetzt für mein Interesse auch an einer Massenkultur als Stadtkultur interessant, dass die Einrichtung dieser Rubrik zurückgeht wiederum auf das Paris der Revolutionsjahre, also sprechen wir das Paris der großen Revolution von 89, wo Blätter, die damals überhaupt erst gegründet wurden, und zwar als Blätter, die die Parlamentsdebatten abdruckten und damit gleichsam die Öffentlichkeit der Verständigung innerhalb dieser neuen Republik, der neu gegründeten Republik, auch publizistisch zu garantieren, dass diese Blätter mit der Zeit dazu übergingen, das Seitenformat zu verlängern. Neue Papierformen, neue Druckformen machten das möglich. Und zwar in den Stadtausgaben. Und damit eben Platz schafften, um diesen hinzugewonnenen Teil der Seite abteilen zu können und für etwas anderes zu reservieren. Und das waren anfangs vor allen Dingen Ankündigungen der städtischen Theater, die ihren Spielplan publik machten. Und dann auch sukzessive Gegenstand der Rezension wurden. Gleichzeitig gab es da so kleine Rätsel oder Aperçus zur Zeitbeobachtung. Witzigerweise auch Reklameeinschaltungen. Ja? Also auch die Ankündigung der Theater waren ja auf so einer Schwelle zwischen Werbung einerseits für das, was lief, und gleichzeitig aber schon so einem Spiegel der Stadtkultur. Und das weitete sich dann nach und nach aus. Also das heißt, dieser Raum wurde immer mehr entdeckt zu einem Platz, wo man in der Zeitung so das, was Stadtgespräch ist, zum Thema machen kann. Und das war dann immer häufiger auch nicht das, was an bestimmten institutionalisierten Orten wie den Theatern oder in Konzerthäusern schackern, sondern auch buchstäblich was auf den großen Straßen, die Szeneorte waren in dem Sinne, dass es Schauräume waren, weil dort Geschäfte waren, in denen man neueste Waren begutachten konnte. Cafés waren, die zu Treffpunkten sich ausweiteten. Das heißt, also in gewisser Weise auch ein bestimmtes Stadtspektakel außerhalb der Bühnen interessant wurde und zum Gegenstand dann des Kommentierens wurde. Ne? Und vielfach mit einem Blick auf ein Who is Who, also das heißt, ähnlich wie wir das heute in Lifestyle-Magazin kennen, welcher Star von Bühne XY wurde da und dort gesehen und mit wem und wie und in welchen wechselnden Paarungen, also solche Geschichten. Aber dann auch, ja, wirklich politische Themen, die so beiläufig eingeflochten wurden mit einer gewissen Frotzelei kommentiert worden.
Da kommt sozusagen eigentlich auch das, was wir heute noch als Feuilleton kennen, letztlich irgendwie her.
Richtig, richtig, genau.
Und das war sozusagen, um jetzt nochmal auf die 20er Jahre zu kommen, weil wir sind mit Tobias Becker, der hat uns hier so ein, mit dem sind wir unter Kamera die Friedrichstraße hochspaziert. Der hat natürlich auch von Krakauer erzählt. Diese Texte kamen aus den Feuilletons oder diese Angestellten.
Richtig, genau. Also Krakauer war Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Zeitung und jemand, der, also das kann man sehr schön beobachten, wenn man das so in der Chronologie sieht, über sein Interesse an bestimmten Ausprägungen von Massenkultur und Stadtkultur, gerade an Orten wie Berlin, aber auch in Frankfurt natürlich, wurde zunächst begonnen, dann sich begonnen hat zu interessieren für das Publikum, das sich dort einfand und den Eindruck hatte, das ist irgendwie ein so Mittelstandspublikum, das nicht mehr gleichnamig ist mit dem, was man so traditionell unter Mittelstand begriffen hat. Also das heißt Leute, die selbstständig waren, ja, ihr eigenes Geschäft, ihr eigenes Metier betrieben und damit auch gleichsam Herr ihrer ökonomischen Dinge waren. Das waren aber auch nicht Proletarier. Also es waren Beschäftigte, abhängig Beschäftigte, die aber ihr Geld nicht irgendwie einen Blaumann verdienen, um es ganz direkt zu sagen. Ja. Und trotzdem aufkamen, zu einer Mehrheit wurden in der Stadt, ja, durch ganz bestimmte Rationalisierungsschübe, Maschinisierungsschübe, den Einzug von, ja, Schreibmaschinen, Lochkarten und so weiter, auch in die Großraumbüros, bestimmter Typus von Verkäuferinnen, also diese Angestellten, die so dominant auch am Schauspiel wurden, dass Krakauer da eine Korrelation gesehen hat zwischen bestimmten kulturellen Angeboten, die Adorno jetzt und Dachauer kamen, haben zum Beispiel für Kulturindustrie verbucht haben, und einem Publikum, für das diese Art, ja, von auch konfektionierter, industriell produzierter Unterhaltung gedacht war. Und insofern war das für ihn einerseits als ästhetisches Phänomen, als moderne Phänomen interessant, aber auch als soziologisches Indiz für einen gesellschaftlichen Umbruch auf den, wie er fand, eigentlich die Stadtkultur, ja, Massenkultur, schneller reagiert als die Soziologie der Zeit. Interessant. Und da die Angestellten jetzt auch nicht zu den klassischen Leserschaften der Frankfurter Zeitung gehörten, ja, ist es interessant zu sehen, wie er sich einerseits in dieses Milieu begibt mit ja, so dem Habitus eines Ethnologen eigentlich, der sich auf ein exotisches Terrain, so beschreibt er das selber, eine Terra incognita begibt und gleichzeitig aber damit einen gesellschaftlichen Wandel reflektiert, von dem er weiß, das hat durchaus auch Konsequenzen für sein eigenes Blatt und für die Öffentlichkeit, an die sich dieses Blatt eigentlich oder traditionell adressiert hat, und die Frage, wie kann man jetzt diesen Umbruch eigentlich selber mit begleiten, mit steuern, ein Forum bleiben, ja, auf dem diese Verständigung stattfindet.
Weil ich finde das überhaupt mit dem Thema E und U, das Publikum, so interessant, weil man immer so das Gefühl hat, es gibt sozusagen durch diese Trennung gibt es auch immer sozusagen diese Art von Publikum, die adressiert wird, und eine Gruppe von Publikum, wo man eigentlich jetzt, also sagen wir mal so, die Millionen Leute in Deutschland, die sich jedes Jahr das Phantom der Oper angucken, sind eigentlich gar nicht gemeint, wenn über Kulturprodukte, sozusagen Kulturprodukte, das ist ja das so ein bisschen. Es kommen auf einmal ganz viele neue Leute ins Theater, und hat man dann, war das auch irgendwie wie so angstbesetzt? Oder, also weil, ich komme jetzt nur drauf wegen dem Begriff so von Masse. Das sind ja auch so Gruppen von Leuten, die da auf einmal sitzen.
Der Massebegriff hat natürlich eine eigene Karriere, und das, was Sie ansprechen, ist so der Verdacht, dass das irgendwie ein Unruheherd ist. Ne? Eine Masse von Leuten, die zusammenströmen, auch so latent anfällig dafür ist, in einen Mob umzuschlagen, wenn man das nicht kontrolliert. Diese Beiklänge hatte der Begriff lange. Die Art von Masse, die Krakauer beobachtet, die ihn interessiert, die er mit den Angestellten in Verbindung bringt, ist aber ein anderer Typus von Masse, eher eine konforme Masse. Eine Masse von sehr gleichförmigen Jedermännern und Frauen, ja, die alle irgendwie sich durch so eine ja, fast einheitliche, ja, Physiognomie auszeichnen, irgendwie einen ähnlichen Modegeschmack haben und sich so sehr an dem orientieren, was Heidegger als das große Mann auch skeptisch beäugt hat. Ne? Also darauf bedacht sind, einem Bild zu entsprechen, das man sich von innen macht, in dem Sinne auch die eigene Unauffälligkeit zu kultivieren und damit aber sich zu empfehlen für einen ganz bestimmten Typus von Job.
Ich springe jetzt nochmal ganz kurz zurück zur Französischen Revolution. Wie ist es da mit dem Publikum? Gab es da durch die Revolution auch sozusagen so eine Änderung, dass auf einmal andere Leute gingen oder nicht mehr kommen sollten oder ins Theater?
Ja, also für die Französische Revolution war natürlich wichtig, erst einmal diese Gleichnamigkeit von Öffentlichkeit und aristokratisch, also repräsentative Öffentlichkeit, für die es ganz bestimmte Trägerschichten gab. Die Aristokratie, höfische Aristokratie in engeren Sinn, also diese Gleichnamigkeit aufzusprengen und mit der Erklärung des Volks zum Souverän, ja, auch, also darauf haben gerade die führenden Köpfe der Erstrevolution sehr großen Wert gelegt, im städtischen Raum eigentlich neue Schauräume zu schaffen, ja, wo dieser neue Souverän für sich selber ansichtig werden kann, also sich für sich selber darstellen kann. Und da hatte Rousseau schon sehr frühzeitig selbst Überlegungen angestellt, wie so eine Repräsentation aussehen könnte, abseits einer traditionellen höfischen Kultur. Und das interessanterweise verknüpft mit dem Plan für ein Schauspiel seiner Heimatstadt Genf. Ja. Einen Text, in dem er D'Alembert bitter widersprach, der sich dafür ausgesprochen hat, den Gewand im Theater klassischen Zuschuss, eine Guckkastenbühne zu errichten. Rousseau sagte, sowas brauchen wir gar nicht. Ja. Das ist nicht republikanisch. Diese Häuser, die Bühne und Zuschauer voneinander treffen, A, B, die Räume so verdunkeln, dass man nicht mal mehr Kontakt hat mit den engsten Sitznachbarn, sondern nur orientiert ist auf ein Geschehen, das in der Fiktion stattfindet. Das ist was für eine aristokratische, ja, Gesellschaft. Aber das, was eine Republik braucht, das ist eigentlich eine Form von Festkultur, wo man zusammenkommt, wo man immer die Vielheit sieht, die sich da versammelt und wo jeder gleichzeitig Darsteller und Zuschauer ist. Das ist eigentlich sowas wie eine, ja, adäquate Theaterform im Sinne von selbst zur Schaustellungsform der Republik. Man ist beides. Ne? Es gibt keinen Souverän, es gibt niemanden, auf den sich alle Blicke richten, niemand, der, auch keine Gattungen, die man als Königinnen des Theaters für die Operklasse sehen könnte, sondern das Schauspiel sind die Bürger selbst.
Und das bringt dann auch eine bestimmte Art von Theater hervor oder Shows oder eben Offenbach dann später.
Aber das, was die Revolutionäre sich dann ersonnen haben, waren zunächst mal Feste der Revolution selber, in denen man zusammenkam. Ne? Also wirklich auch das große Volk herbeilocken wollte und dann vor dem Problem stand, okay, dafür brauchen wir eigene Plätze. Ja. Interessanterweise hatten die dann eine ähnliche Idee, wie sie Rousseau auch erwähnt, nämlich, Vorbilder dafür sind Aufmarschplätze des Militärs. Ne. Das heißt, man guckte am Champ de Mars und hatte da eine riesengroße Ebene, die planiert wurde und wo man dann überhaupt erstmal sehr viel Publikum zusammenbringen konnte, auf Tribünen stellen und dann natürlich anfing, so Züge zu choreografieren und Prototypen von Massenchoreografie zu entwickeln. Er spricht an Theaterformen zu denken, die beides miteinander verknüpfen. Andererseits so eine moderne Umdeutung dessen, was früher Triumphzüge waren, ne, jetzt verbürgerlicht, zurückgenommen in Pomp und Dekor, aber nichtsdestotrotz an diese feierlichen Zeremonien anknüpfen und gleichzeitig dann Spektakelformen, wo man sich überlegt, was zeigt man eigentlich, wie zeigt man Einheit, ja? Man kann sagen, wirklich Massenszenen, die dann ja übrigens auch die Oper im 19. Jahrhundert übernommen hat, weil sie, wie sehen wir, dazu macht Effekt. Ne? Also das heißt, damit kann man auch ein ehemals höfisches Genre für ein Stadtpublikum, das ja auch zum ökonomischen Träger in dieser Institution.
Sind das die Leute, die auch in die Oper gegangen sind? Also bei jetzt Grand Opera musste ich jetzt nur dran denken. Ne? Das sind ja diese Riesenspektakel-Dinger, wo dann...
Aber die Grand Opera zitiert sehr viele choreografische Formeln, die eigentlich aus dieser Festkultur der Revolution kommen. Interessanterweise wiederum haben die Revolutionäre in Paris, als sie geguckt haben, wer kann denn sowas eigentlich überhaupt für uns als Regisseur gestalten, haben sich ihrerseits wiederum an der Oper orientiert und haben zum Teil auch, als es darum ging, beispielsweise sowas wie eine Personifikation der Allegorie der Vernunft oder so zu finden, haben sich an Opernschauspielern, Schauspielerinnen orientiert und haben die gebeten, bei diesen Festen solche Rollen zu übernehmen. Rollen im Anführungszeichen, ne? Weil das jetzt keine Rollen sind, ein Stück waren es, aber Aufgaben, die ihnen im Rahmen dieser Massenchoreografie zu übernehmen. Ja. Also insofern sind diese osmotischen Prozesse zwischen Theater und Revolutionsfest, die sind da intrikat. Die Oper spielte weiterhin eine wichtige Rolle, und zwar als Lieferantin eines Personals und eines Know-hows auch der Mise-en-Scène, ja, die aber gleichzeitig durch die Art des Schauspiels, dass die Republikaner dort für sich selber und für die Öffentlichkeit auch überwunden werden sollte. Also es war gleichzeitig eine Kollaboration und gleichzeitig der Anspruch, man würde sagen, eine Substitution, der Ersetzung dieses Spektakels durch ein anderes, das für sich den Vorzug der Bürger näher.
Wie kommt denn dann Wien da ins Spiel?
Auf unterschiedliche Weise, also zum einen durch die verschobene Revolutionsgeschichte, die auch in Wien wie in Paris dann damit verknüpft wird, dass man gleichsam die versagte politische Republikwerdung, ja, kompensiert durch hektische Betriebsamkeit im städtischen Raum. Also das heißt, der Versuch, sich auf der Höhe der Moderne zu zeigen, indem man auf andere Weise Bewegung in die Massen bringt und, ja, anfängt, an neuen Straßenführungen zu arbeiten, in Wien ganz speziell die Festungsmauer zu schleifen, um jetzt selber, wie das in Paris Napoleon III. Vorgemacht hat, großstädtische Boulevards, ja, zu bauen und damit natürlich auch Räume in der Stadt zu schaffen, die ihrerseits wiederum für Theater, für offene neue Theater interessant geworden sind. Und ein ganz wichtiges Bindeglied ist in meinem Buch Jacques Offenbach selbst, der von diesen Theatern umworben wird, dessen Stück man spielt. Und zwar auch deshalb spielt, weil man zeigen will, man kriegt sehr wohl mit, was in anderen Hauptstädten, und Paris war die Theaterhauptstadt Europas im 19. Jahrhundert, was da umwog ist. Das will man dem heimischen Publikum auch bieten. Und das macht man auf zwei Weisen. A, indem man den Meister Offenbach selber nach Wien bittet, ihm Gastspiele ergeben des B, indem man einfach klaut, was aus seinen Bühnen gespielt wird. Denn zum Beispiel internationales Urheberrecht gab es noch nicht. Und das heißt, Wiener Theatermacher, Theaterdichter, Schauspieler sind nach Paris gefahren, haben sich das angeschaut, haben sich irgendwie Libretti besorgt und das dann eigenhändig adaptiert und sich nicht groß darum geschert, dass das jetzt erstmal illegale Übernahmen.
Warum gibt es sozusagen so ein Misstrauen gegenüber solchen populären Formen auch? Gibt es ja schon. Kommt das daher, dass das sozusagen wie so nachrevolutionäre Dinger oder hat es damit zu tun, dass damit Geld verdient wurde?
Es hängt schon damit zusammen, grundsätzlich, dass diese Bühnen, die für solche Theaterformen aufgeschlossen waren, häufig, also das gilt für Frankreich und mit Abstrichen für Wien, Bühnen waren, die jetzt weniger lebten davon, dass sie ein staatliches Privileg hatten, dass sie auch, Subvention ist nicht das richtige Wort, ja, aber jedenfalls Finanzierungsmodelle hatten, wo jedenfalls ein Teil der Trägerschaft auch von städtischer Seite übernommen wurde, sondern das waren Bühnen, die kommerziell wirtschaften müssen. Und Kommerzialität hieß natürlich auch, dass man sich bei dem, was dann da lief, orientierte an der Abstimmung mit Füßen an der Kasse. Und das ist interessant, dass die Volonté Générale politisch einen großen Kredit bekommen hat durch die Französische Revolution, dass die Abstimmung mit Füßen an der Kasse, was das ästhetische Urteil anging, aber immer diskreditiert war als etwas, was zu einer unguten Nivellierung von Qualitätskriterien führt. Das, was allen gefällt, kann nicht sein.
Das war schon damals. Das war damals offenbar.
Was sich durchgezogen hat. Also das heißt nicht, dass das, was auf den Bühnen stattfand, nicht im Feuilleton präsent gewesen wäre. Aber das war eine Form des Feuilletons, die ihrerseits, also etwas, was Karl Kraus dann in Wien natürlich angekommen hat, irgendwie von so einem Give and Take mit den Theatern lebte. Das heißt, also die Journalisten bekamen Karten, ja, für die Stücke und waren damit subtil bestochen, irgendwie auch etwas Günstiges über das Bühnenspektakel zu schreiben, das man unentgeltlich genossen hat. Oder es gab so
und die Theater annoncieren ja auch in der Zeitung und so weiter.
Passiert in der Zeitung. Also das heißt, es gab so ein durchaus auch so eine Wirtschaftsgemeinschaft, die sich da herausgebildet hat und die Unabhängigkeit dieser Art von Kritik von vornherein untergraben hat. Ja. Und das Zweite, was eine wichtige Rolle spielt, Unterhaltung. Unterhaltung ist ein Begriff, der im 19. Jahrhundert sehr, sehr kontrovers gebraucht wird. Auf der einen Seite kommt auch wiederum so im Schlepptau verschiedener Demokratisierungsbewegungen ein Konversationsideal auf, das zu einer Ausweitung des publizistischen Sektors führt. Borkhaus verdient viel mit Konversationslexika, die im guten Sinne auch sozusagen das Wissen der Zeit präsent halten wollten, immer wieder erneuern wollten und damit auch Gesprächsstoffe lieferten wollten für die kultivierte Unterhaltung. Das ist der eine Unterhaltungsbegriff, der am Gespräch orientiert ist und am gebildeten Gespräch. Und dann gibt es den anderen Unterhaltungsbegriff, der eigentlich gleichnamig ist mit Amusement, mit Vergnügen. Etwas, das verpufft, das nicht nachhaltig ist. Ja? Und was im weitesten Sinne eher auf sowas wie eine sinnliche Befriedigung körperliche Reflexe, man lacht das einmal, tobt sich aus. Ja.
Ungeistig. So.
Aber jedenfalls nicht geistig ist.
Wie ist das eigentlich in der Wissenschaft, wenn man so über solche Themen schreibt?
Also das hat sich in den letzten Jahrzehnten schon gewandelt. Ein gewisses Standing hat inzwischen eine Popkulturforschung, die sich aber vor allen Dingen konzentriert auf eine Popkultur, die sich in den 60ern nennt, also Subkulturen, ja. Und damit auch als selber rebellische Kritik an so einer kulturkonservativen Tradierung bildungsbürgerlicher Werte herausgebildet hat. Und die nicht zuletzt auch in Zeitschriften, ja, so einen ganz eigenen Theoriediskurs ausgebildet hat. Ja. So eine Ästhetik des Pop. So dass man, also wenn man das liest, gleichsam auch Insider sein muss, um da mitsprechen zu können und bestimmte Passwörter zu verstehen. Das ist so ein ganz eigener Zweig. Die Mainstream-Forschung hat es nach wie vor schwer. Ändert sich auch, aber da war ein wichtiger Schritt, dass so aus der Umklammerung mit der Volkskunde, der Folklore im engeren Sinn rauszubringen, ja, und eine Beschäftigung mit einer Volkskultur als oraler Kultur, die vor allem gleichnamig war, mit einer Kultur auf ungebildete Schichten, etwas, was sich mündlich überliefert, aber eher so dem Bereich der Märchensagen und so weiter angehört, zu unterscheiden von einer populären Kultur, deren Genese zurückgeht auf eine Massenkultur des Industriezeitalters. Und dann zu schauen, was kommt da auf und wie kann man das anders als jetzt nur soziologisch und ökonomisch erfassen. Also, dass das vor allen Dingen auf Profitmachen aufgerichtet ist.
Das würde mich auch noch interessieren. Wie kam da so Ihr Blick zustande? Weil manche Leute gucken hin und interessiert es gar nicht. Und manche Leute haben so ein Fable für sowas und manche lehnen es total ab. Deswegen finde ich es irgendwie immer interessant, wo das herkommt, dass man da so hinguckt.
Ja, also ich glaube, zum Teil habe ich die Antwort schon gegeben über den Umweg eines Interesses an Kreuzungspunkten von politischen Geschichten und kulturellen Phänomenen. Das war es vor allem. Also das heißt, dass mich interessiert hat, wie verbindet sich eigentlich die politische Karriere des Volksbegriffs, ja, die Umpolung von einem, also eigentlich auch einem abfälligen Term, der so den Pöbel bezeichnet, ja, jedenfalls das niedere Volk, ja, hin zu einem Begriff, mit dem sich ein neuer Souverän identifiziert. Das ist nicht, also ist eine ganz interessante Karriere eigentlich. Und wie verhält sich das eigentlich zu einer populären Kultur, die ja auch dieses Inklusionsversprechen, das politisch gegeben, mit sich trägt und dabei aber immer mit so dem Stigma des Unzulänglichen, des Flachen, des Geistlosen behaftet bleibt. Gibt es da Verknüpfungen oder sind das einfach nur parallele Entwicklungen, die aber in der Sache nichts miteinander zu tun haben? Und so kam mein Blick zustande und der wich jetzt insofern ein bisschen ab von den bis dahin eingefallenen Forschungsbahnen, als ich so primär eine sozialgeschichtlich orientierte Forschung darauf geworfen hat, die sich eben interessierte für das Publikum, vor allen Dingen in seiner Zusammensetzung, interner Hinblick auf Herkunft, Einkommensmilieus, der Leute, Bildungsniveaus und dann vor allen Dingen auch Vertriebsstrukturen und ökonomische Verhältnisse. Mhm. Standen im Vordergrund. Ja.
Warum endet das Buch mit Hitler?
Also es hat etwas damit zu tun, dass ich mir als Beispiele für diese Massenkultur, die sich natürlich nicht jetzt in Feuilleton und Operette erschöpft, sondern darin nur ein Teil eines ganzen Spektrums herausgenommen, dass ich damit auch gleich noch verpflichtet war zu gucken, wo gibt es denn Zäsuren in der Karriere dieser speziellen Genres. Und für die Operette ist der Nationalsozialismus insofern eine einschneidende Epochenzäsur, als sehr viele nicht nur Librettisten, Komponisten, sondern auch darstellende Künstler Jüdinnen und Juden waren, die Auftrittsverbote bekamen, Arbeitsverbote in dem Moment, wo in Deutschland, also Machtergreifung, das Wort mag ich nicht, weil es so klingt, als sei das eine falsche Übernahme. Nein, also Machtübernahme durch Wahl. Also die Nationalsozialisten 33 an die Macht kamen und 38 dann auch der Anschluss in Österreich vollzogen war und das einfach Konsequenzen hatte für die Künstler, Künstlerinnen und Künstler selbst. Etliche sind in Konzentrationslagern gelandet und haben das nicht überlebt. Andere sind emigriert, aber dieser Ader, das hatte wirklich Konsequenzen für die Präsenz des Genres hier. Und insofern kann man die Operettengeschichte selber nicht ohne die Geschichte der Nazis erzählen. Und hinzu kam, weil Krakauer ja auch für mich der Ausgangspunkt war und letztlich auch die Station, die er in seinem sehr vielseitigen Anfang beleuchtet, irgendwie immer mit auf Wegmarken gewesen sind für mein Buch, also Interpunktion, wenn man so will, der Geschichte, die ich da erzähle. Krakauer selbst ist 33, kurz nach dem Reichstagsbrand, nach Paris ausgereist, wusste auch, dass für ihn das Arbeiten in Deutschland schwierig werden wird mit dieser politischen Entwicklung. Das heißt, damit endet eigentlich auch seine Feuilleton-Produktion, die Produktion genau dieser Texte, die mich interessiert haben und die anders für mich waren, diese Konstellation anzuschauen.